Das war ein schöner Moment. Dann kam Corona, alles war anders. Und es ist so schön, dass es heute möglich ist, dass wir es in dieser Art und Weise heute machen können, dass wir es gestalten können. Und ihr werdet heute einen ganz besonderen Gottesdienst erleben mit der Kleingruppe Chor, die auch während der Predigt nach den einzelnen Predigtpunkten ein Lied dazu beigesteuert haben. Eigentlich verhält sich es fast andersrum. Ich habe die Predigt zu den Liedern beigesteuert, weil die Lieder einfach so gut rausgesucht sind und einfach auch textlich, also eigentlich hätte man nicht unbedingt noch eine Predigt braucht, weil textlich in den Liedern schon alles drinsteckt, was heute wichtig ist mitzunehmen. Also wenn du bei mir nicht, bei der Predigt nicht überall mitkommst in allen Punkten und du einfach nur die Liedtexte heute verinnerlichst und mitnimmst und die Liedtexte an deinem Herzen arbeiten und die in deinem Leben was verändern, dann ist es, dann hat es sich gelohnt, hier zu sein. Dann hat der Gottesdienst genau das ausgelöst, was wir wollten. Genau, der Überbegriff für diesen Gottesdienst ist so Nachfolge. Das Thema Nachfolge, was hier musikalisch aufbereitet wird, so verschiedene Stationen von Nachfolge. Und wir möchten das heute in der Predigt auch am Beispiel von Nehemia und Esra betrachten. Wenn wir das Volk Israel betrachten, dann können wir eigentlich fast überall, egal in welche Zeitepoche wir reinspringen, ob es Nehemia und Esra ist, was sich gut dafür als Beispiel eignet, oder auch andere Zeitepochen, egal wo wir reinspringen, wir können eigentlich immer ein Muster ableiten von dem, was das Volk Israel erlebt hat, mit und ohne Gott, muss man leider auch sagen. Wenn das Volk Israel nah bei Gott war, dann ist es ihm immer gut gegangen. Sie waren zufrieden. Die Felder haben Ertrag gebracht. Sie lebten in Frieden größtenteils. Und dann sind sie meistens selbstzufrieden geworden und dick. Und ein ausschweifendes Leben hat angefangen. Und sie haben Gott vergessen. Und sie haben nicht mehr nach ihm gefragt. Sie haben nicht mehr nach seinen Geboten gefragt. Und das hat oft dahin geführt, dass das Volk natürlich in die falsche Richtung unterwegs war. Und Gott hat dann immer wieder an verschiedenen Stellen der Geschichte, hat er immer wieder andere, unterschiedliche Männer eingesetzt. Ob es die Richter waren bei der Zeit der Richter, ob es die Propheten waren. Gott hat immer wieder Menschen beruft, die zum Volk gesprochen haben und die gesagt haben, hey, ihr seid volle Kanne in die falsche Richtung unterwegs, kehrt doch um. Denkt man, Mensch, dann muss das Volk das doch verstanden haben. Aber das Gegenteil war der Fall. Viele Propheten haben sie umgebracht. Warum? Weil sie die Warnung nicht mehr hören wollten. Keine Warnung mehr, keine Probleme mehr. Leider war es nicht der Fall. Aber wenn da keiner mehr ist, der sich ständig beschwert, wenn da keiner mehr ist, der sagt, es ist falsch, was du machst, wenn ich mich dem entziehe, wenn ich mich dem einfach nicht mehr stelle, ja, dann ist doch alles gut in meinem Leben. Ja, dann ist doch alles in Ordnung im Volk. Nee, das stimmt nicht. Da hat er das heute in der Einladung gesagt, es hat Auswirkungen, wie wir unser Leben leben. Es hat Auswirkungen, ob wir mit Gott leben oder ob wir ohne Gott leben. Und wenn wir Warnungen nicht hören, dann wird es immer negative Folgen für unser Leben haben. Im Volk Israel hatte es immer negative Folgen, weil es dann meistens in Gefangenschaft und in Sklaverei geendet hat. Ein stärkeres Volk kam über Israel und in ihrer Bedrängnis, da haben sie aber was richtig gemacht. Denn in ihrer Bedrängnis, in ihrer Not, da haben sie sich erinnert, Mensch, da gibt's doch jemand. Da gibt's doch einen Gott, an den wir mal geglaubt haben. Da gibt's doch einen, der uns früher schon befreit hat. Da gibt's doch einen, der auch früher unser Beistand war. Und sie haben in ihrer Not zu Gott geschrien. Ob das bei Mose war, an so vielen Stellen haben sie in ihrer Not zu Gott geschrien. Und auch hier im babylonischen Exil haben sie zu Gott geschrien. Und was macht Gott? Gott erhört den Hilferuf. Und zwar immer. Jedes Mal. Jedes Mal. Die Geschichte wiederholt sich ständig und ständig und ständig. Und Gott erhört den Hilferuf. Und zwar jedes Mal. Immer ist Gott zur Stelle. Und das, was das Volk Israel erlebt hat und auch die biblische Überlieferung, was die uns zeigt, dadurch können wir etwas lernen. Ganz simpel, ganz einfach gesagt. Es ist besser, mit Gott zu leben als ohne. Wenn man die Bibel vielleicht runterbrechen würde, könnte man es so sagen. Es ist besser, mit Gott zu leben und als ohne. Denn die ganze Bibel zeigt uns das, warum es so ist. Sie zeigt uns, wie es Menschen geht, wenn sie mit Gott leben, und sie zeigt uns, wie es Menschen geht, wenn sie ohne Gott leben. Psalm 73, 28, gern von mir immer wieder, fast in jeder Predigt verwendet. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das muss ich heute nicht noch mehr ausschmücken, aber das ist der Herzschlag. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und ich glaube, das ist auch die Motivation auch gewesen, auch heute für diesen Chorgottesdienst, dass Menschen in die Nachfolge mit Gott eintreten, dass Menschen durch die Lieder, durch die Predigt, durch das, was wir hier tun, dass Menschen näher an Gott kommen, dass sie sich zum ersten Mal vielleicht für diesen Gott entscheiden und sich auf diesen Gott einlassen. Oder egal, wo sie stehen in ihrer Beziehung mit Gott, dass sie sich entscheiden, ich möchte näher ran an diesen Gott. Ich möchte die Dinge ausräumen, die mich von ihm trennen, die Dinge ausräumen, die mich von ihm wegbringen, und ich möchte näher zu diesem Gott. Ich möchte näher, näher an dein Herz. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Da draußen wird ordentlich Party gemacht. An dem Punkt bin ich doch noch gar nicht. Genau. Und heute Morgen geht es zunächst darum, einfach ehrlich sein. Ehrlich zu sein vor Gott. Natürlich als ganzes Volk auch zu hinterfragen, welchen Stellenwert nimmt Gott noch bei uns ein in unserer Gesellschaft? Welcher Platz hat Gott noch bei uns? In Gesellschaft, in Politik, hat er noch den Platz, den er haben sollte? Wir sehen beim Volk Israel, es gab Könige, die haben ein gottgefälliges Leben geführt, und das ganze Volk wurde dadurch gesegnet. Und es gab Könige, die haben Götzen angebetet, die haben Dinge getan, die einfach negative Auswirkungen hatten fürs Volk. Und es ist schon berechtigt, auch zu hinterfragen, wie sieht es in unserer Gesellschaft aus? Wie sieht es in unserer Politik aus? Welchen Stellenwert hat Gott da noch? Aber anfangen, und das ist der wichtigere Punkt, muss es immer bei uns selber, in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Herzen. Denn wenn es bei uns nicht beginnt, dann kann es auch nicht wachsen, dann kann es auch nicht größer werden, dann kann es auch nicht Auswirkungen haben auf Gesellschaft und auf ein ganzes Volk, auf ein ganzes Land. Und was wir auch lernen können vom Volk Israel oder aus der biblischen Überlieferung, das ist, dass Krisenzeiten auch immer Chancen bieten, nämlich die Chance auf Umkehr, auf Erneuerung und der daraus resultierenden neuen Zuwendung Gottes, was als Segen hervorrufen wird. Segen in unserem eigenen persönlichen Leben und Segen im ganzen Land, und es hat sogar das Potenzial, die ganze Welt zu verändern. Es kommt darauf an, wie viele Menschen persönlich mitmachen. Wie viele Menschen sagen, ja, ich fange bei mir an, ich überprüfe meine eigene Beziehung zu Gott, ich überprüfe selber, was trennt mich von Gott, ich überprüfe selber, welchen Stellenwert nimmt Gott in meinem eigenen Leben ein. Und umso mehr Menschen das mitmachen, umso mehr Potenzial hat es, eine ganze Stadt zu verändern. Suche der Stadt Bestes. Eine ganze Region zu verändern, ein ganzes Bundesland zu verändern. Wäre das nicht stark, du hast einen Minister, der voll und ganz für Jesus brennt und sagt, ja gut, aber das muss man ja trennen sonntags und dann unter der Woche die Politik, das ist schon nicht so einfach. Nein, ich folge Gott nach mit allem, was ich bin. Das lebe ich und dafür setze ich mich ein. Es würde Veränderung hervorrufen und es hätte auch das Potenzial, dass andere Regionen schauen, und das hätte eine Vorbildfunktion. Ich habe schon gesagt, ich möchte heute als Beispiel Nehemia und Esra gebrauchen, weil dadurch einfach diese Thematik auch von Nachfolge oder auch wie geht's mir, wenn ich mit oder mit, ohne Gott lebe, einfach sehr gut zum Ausdruck gebracht wird. Und auch im Buch Nehemia war es so, dass das Volk Gottes untreu war. Sie lebten ohne diesen Gott und die Folge war, dass die Babylonier kamen und dass das Volk versklavt wurde und dann ins babylonische Exil entführt worden oder verschleppt worden. Und dann haben die sich aber auch nicht gehalten. Die Perser kamen, die haben die Babylonier abgelöst und dann gab es der persische König Kyros und der hat ein Edikt ausgerufen und die Israeliten, die durften wieder in ihr Land zurückkehren. Und sie kehren in ihr Land zurück und es war furchtbar, wie es da ausgesehen hat. Die Städte waren niedergebrannt, der Tempel war niedergebrannt, es sah furchtbar aus. Alles verwahrlost, alles kaputt. Und vielleicht geht es auch dir in deinem Leben manchmal so. Du weißt nicht, wo du abgebogen bist, wo du vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen hast, wo Dinge einfach irgendwie sich nicht so entwickelt haben, wie du dir das vorgestellt hast. Und auf einmal machst du eine Bestandsaufnahme und du stehst vor den Trümmern deines Lebens und denkst, mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Alles niedergebrannt, alles, was mal Frucht war in meinem Leben, was mal geblüht hat, ist irgendwie niedergetrampelt, nur noch Trümmer. Schreckliche Zustände. Und Nehemia, er ging nach dem Exil aber nicht zurück nach Jerusalem, sondern er ging an den persischen Hof nach Susa, das war die damalige Hauptstadt von Persien, und hat da so richtig Karriere am Hof gemacht als Mundschenk. Da kann man schon sagen, Mensch, das ist aber toll, so als Mundschenk, so nah am König dran. Ja? Und das hat ja auch gestimmt, weil als Mundschenk hattest du eine gute Stellung, du hattest Versorgung. Du hattest da von der Versorgung her kein schlechtes Leben. Das gab dir Halt und Sicherheit. Es hatte halt nur einen einzigen Haken. Der Sinn eines Mundschenks war der, dass du halt den Wein des Königs getrunken hast, bevor er ihn getrunken hat. Das ist doch toll. Wer kann das schon von sich sagen, dass er königlichen Wein trinken darf? Ja, aber es war die Risikolebensversicherung des Königs. Wenn der Wein vergiftet war, dann hat es halt mal schnell geheißen, hoppla, wir brauchen einen neuen Mundschenk. Das wäre dann ganz schön schnell gegangen. Also diese Stellung war also nicht nur positiv, sondern es setzte schon eine gewisse Risikobereitschaft voraus. Also ein bisschen auf Abenteuer vorbereitet sein und zu sagen, das war schon irgendwie wichtig. Aber was viel wichtiger war, war, dass ein Mundschenk nur jemand sein konnte, der das volle Vertrauen des Königs genossen hat. Das war ja klar, der musste ja wissen, der meint es mit dem König auch gut. Und eines Tages bekommt Nehemia Besuch von einem seiner Landsleute von Hanani und der besucht ihn und er sagt ihm folgendes, Nehemia 1,3. Die Leute, die zurückgekehrt sind, sie leben in großer Not und in Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch immer in Trümmern und die Stadttore sind völlig verbrannt. Deshalb leben die Menschen dort in ständiger Angst vor ihren Feinden, ohne ausreichende Versorgung und mit echten Zukunftsängsten. Und als Nehemia das hört, da geht es ihm total durchs Herz. Er ist so zerschmettert, er ist so niedergeschlagen. Es heißt hier, dass er tagelang sich zurückgezogen hat und gefastet hat und gebetet hat und getrauert hat, weil ihn das so getroffen hat. Man hätte sagen können, hey, er ist weit davon weg, ihm geht's doch gut da in Susa am Hof. Aber ihn hat es so getroffen. Er hat ihr echtes Mitgefühl gezeigt. Wenn man in der Bibel die Datumsangaben vergleicht aus den einzelnen Kapiteln, dann können wir deutlich ableiten, dass es 4 Monate lang war, wo er diese Zeit hatte des Weinens, des Fastens, diese Zeit, wo er komplett einfach vor Gott war und Gott alles gesagt hat. Er hat Gott sein ganzes Herz ausgeschüttet. Hey, und wenn jemand 4 Monate lang leidenschaftliche Zeit mit Gott verbringt, leidenschaftlich betet, dann hat das Auswirkungen. Da bin ich überzeugt davon. Zu sagen, ich faste, ich konzentriere mich nicht auf andere Dinge, ich konzentriere mich nur auf Gott und alles, mein ganzes Leben, mein ganzes Herz mache ich vor diesem Gott auf und ich bin so, wie ich bin ich vor diesem Gott. Und ich bin komplett ehrlich. Und dabei geht es nicht um irgendwelche Gebetsliturgien, die man einhält, sondern es geht um diese Herzensbeziehung, die wir zu Gott haben. Um zu sagen, Gott, ich zeige dir die Dinge, die ich wirklich auf meinem Herzen habe, die mir wirklich wichtig sind. Es gibt so diese Stelle aus diesem Bruce Allmächtig-Film, wer ihn kennt, wo Gott ihm dieses Gebetskettchen gibt und sagt, komm, versuch es, bete doch mal. Und er fängt an, so wie so eine Miss Amerika, so, Gott, speise die Hungrigen und schenk uns Frieden auf Erden. Sagt, und wie war das Gebet? Ja, gut, wenn du Miss Amerika werden willst. Aber jetzt sag mir doch mal, was wirklich auf deinem Herzen ist. Jetzt sag mir doch mal, was dich wirklich beschäftigt, was wirklich da drin ist. Und darum geht es, das ist Gebet. Gespräch, Freundschaft mit Gott. Zu wissen, ich bin hier und Gott ist auch hier. Und ich kann ihm alles bringen. Und es gab so viele Situationen in meinem Leben, die auch nicht einfach waren, die schwierig waren. Aber eines hat mich immer getröstet zu wissen, Gott ist immer noch hier. Er ist immer noch da. Ich höre noch seine Stimme. Aber selbst manchmal, wenn ich ihn nicht mehr so gut verstanden habe, zu wissen, er hört mich. Und ich kann ihm sagen, was mich belastet. Ich kann ihm mein Herz bringen. Ich kann ihm das alles ausschütten. Nehemia war komplett ehrlich zu Gott. Er hat sein ganzes Herz ausgeschüttet mit allem, was da drin war. Nehemia 1, 5 bis 7 heißt es, Ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und nach seinen Geboten leben. Hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Hey, wir glauben an einen Gott, der unser Flehen hört. Wir glauben an einen Gott, der hilft. Wir glauben an einen Gott, der nicht weghört, sondern der da ist und der uns in der Bedrängnis helfen möchte, auch wenn wir selber schuld sind, dass wir da gelandet sind. Eigentlich sagen könnten, hey, eigentlich ist die Ursache von deinem Leben. Aber Gott sagt, wenn ihr umkehrt, dann werde ich gnädig sein, dann werde ich euch rausführen. Er sagt hier, Nehemia, Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Nehemia, er weiß, dass es dem Volk so elendig geht, das liegt auch an ihrer Schuld. Das ist nicht einfach von außen, Opfer von Umständen über sie hereingebrochen, die Feinde, was haben wir damit, können wir nichts dafür, Pech gehabt. Nee, er weiß, es liegt auch an der Schuld des Volkes, weil das Volk nicht mehr nach seinen Geboten gelebt hat. Aber er lässt sich selber da auch nicht raus. Er sagt hier weiter, auch meine Familie und auch ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote. Vorschriften und Gesetze haben wir nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Nehemia, er macht sich hier ganz und ganz eins mit der Not dieses Volkes, aber er macht sich auch eins mit der Schuld dieses Volkes. Und er sagt, hey, wir alle haben Gottes Gebote mit Füßen getreten. Wir alle haben ohne Gott gelebt. Und es hat Auswirkungen. Und wichtig ist es, anzufangen zu sagen, Gott, so sieht's aus in meinem Leben. Ich bin ehrlich vor dir. Ich stehe auf den Trümmern meines Lebens. Da ist Not, da ist Schuld, eigene Fehler, eigenes Versagen. Aber ich behalte es nicht für mich, sondern alles, was mich erschreckt, alles, was mich aufbringt. Ich bin ehrlich vor dir. Ich bin ehrlich zu dir und ich bring's zu dir. Das wird durch das nächste Lied, Durchleuchte mein Herz, auch sehr schön zum Ausdruck gebracht.